Und an jenem Tag wirst du sagen: Ich preise dich, Herr, denn du warst gegen mich erzürnt, doch dein Zorn hat sich gewendet, und du hast mich getröstet. Siehe, Gott ist mein Heil. Ich will vertrauen und lasse mir nicht grauen, denn ja, der Herr ist meine Kraft und mein Lied, und er wurde mir zur Rettung. Und ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils und werdet sagen zu jener Zeit: Dankt dem Herrn, ruft seinen Namen an, verkündigt unter den Völkern seine Taten, erinnert daran, dass sein Name hoch erhaben ist. Singt dem Herrn, denn er hat Herrliches getan. Das soll bekannt werden auf der ganzen Erde. Jauchze und rühme, die du in Zion wohnst, denn der Heilige Israels ist groß in deiner Mitte. Das ist Jesaja 12, das ganze Kapitel. Mit diesen Worten begrüße ich euch ganz herzlich zu unserem Gottesdienst heute. Die Worte wird das Volk Israel sprechen, wenn es erlöst wird und ins tausendjährige Reich eingeht. Aber auch wir dürfen auf diese Art und Weise unserem Gott danken, uns freuen über sein Heil und über seine Rettung. Ich freue mich über die Gemeinschaft mit euch und dass ihr da seid, dass wir auch heute wieder das lebendige Wort Gottes unter uns haben dürfen, für Kinder, für Teenies und auch für uns Erwachsene. Ja, wir wollen aufstehen zum Gebet. Ja, Herr Jesus, wir wollen dir danken sagen für die Erinnerung, auch gerade in diesem Lied, dir immer wieder zu danken für alles Gute, was du uns schenkst. Danken auch, ja, dass wir in deinem Wort deinen Ratschluss sehen können, deinen Plan, den du hast, mit uns persönlich, aber auch mit dieser Welt, dass uns nichts verborgen ist. Und gerade auch, wenn wir heute Lukas 17, den zweiten Teil, lesen, ja, werden wir sehen, dass du einen Plan hast, auch für die Zukunft. Dass du die Zukunft im Voraus weißt und dass du ja, alles zu dem Ziel führen wirst, das du vorgesehen hast. Danke für deinen Ratschluss, den wir darum wissen dürfen. Und dass wir auch heute wieder ein bisschen davon mehr erfahren dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns offene Ohren und Herzen schenkst, dass wir die Wunder in deinem Wort sehen dürfen, auch am heutigen Tag. Ja, schenk du Segen am heutigen Morgen, Stärkung für die, die es besonders brauchen, auch unter uns. Schenk auch Gelingen in dem Kinderprogramm, im Unti. Ja, dass auch unsere Kinder und Teenies dich besser kennenlernen, dein Wort noch besser verstehen können. Amen.
Ich möchte noch beten zum Anfang. Herr Jesus Christus, ja, wir danken dir von ganzem Herzen für die verheißene Frieden, der von dir direkt kommt. Der Frieden, den die Welt kennt, gibt, ist kein Frieden. Es ist ein furchtbares Trugbild von Frieden, von Geborgenheit, von Sicherheit. Die Welt kennt das nicht und hat allen Grund, sich zu fürchten und im Unbehagen und Unfrieden innerlich zu sein. Kein Frieden den Gottlosen, sagt dein Wort, Herr. Und wir dürfen einfach in dem wärmenden Sonnenschein Licht Gottes sein, vom Frieden, von deinem Frieden, den du gibst, Herr. Durch die Versöhnung, die wir haben dürfen erfahren in unserem Leben, Versöhnung durch das vergossene Blut Jesu Christi. Dafür danken wir dir, himmlischer Vater, dass wir jetzt so da dürfen vor dir sein als kleines Schärli und dürfen dein Angesicht suchen, ihr Haltung vor Selbsterniedrigung, vor Demütigung. Herr, wir beugen uns in allem unter dein Wort. Dein Wort hat in allem Recht. Dein Wort ist in allem sehr zutreffend und sehr richtig. Und wenn wir das nicht so empfinden, dann liegt es an uns und nicht an dir. Du bist das lebendige Wort. Aber dein Anliegen ist, dass wir es verstehen können, dass du uns auch bearbeiten kannst durch die Kraft von deinem Wort. Danke für den Geist Gottes, der uns bearbeitet durch das Wort Gottes und der uns verändert, umgestaltet ins Bild Jesu Christi. Herr, dass wir dürfen verändert werden, nicht müssen bleiben, wie wir sind. Wir haben viel Grund, umgestaltet zu werden in dein Bild, Herr. Wir danken dir für alle Herrlichkeit, die wir jetzt schon erahnen dürfen, auch wenn wir sie noch so oft überhaupt nicht sehen, mit unseren Augen oder mit unserem Gefühl. Aber du bist real, Herr. Und so möchte ich dich bitten, dass du zu uns allen redest jetzt und dass du uns erquickest, auch durch deine heilige, wunderbare Gegenwart. Amen. Amen. Lukas 17, dieser letzte Teil, dürfen wir uns jetzt anschauen. Das Thema heißt, oder würde ich überschreiben mit, was bald geschehen wird. Wir kommen sicher nicht durch heute, das wird noch mehrere Teile geben, aber es steht unter diesem Überthema, was bald geschehen wird. Und ich habe vorher zu Yves gesagt, ich habe immer etwas Ehrfurcht gehabt davor, wenn wir zu diesen Versen kommen, Lukas 17, 20 bis 37, weil es ist der allergrößte Teil, ist Zukunft, ist Prophetie, ist eben, was bald geschehen wird, mit Betonung auf bald. Und ich bin überzeugt, in einigen Punkten sind wir mitten drin. Und es ist wichtig, dass wir unterscheiden in diesen Versen. Man muss vieles unterscheiden. Man muss wissen, von was gesprochen wird, wenn von Wiederkunft gesprochen wird. Es ist nicht immer dasselbe gemeint. Und wenn vom Tag gesprochen wird, der Tag des Herrn, hier wird es jetzt nicht so genannt, aber Tag des Menschensohnes oder die Tage des Menschensohnes. Man muss unterscheiden. Und ich möchte mich da tief beugen unter das Wort, ihm in allem Recht geben. Ich kann es nur mit meiner sehr beschränkten menschlichen Vermögen versuchen zu verstehen, aber ich darf vertrauen auf den Geist Gottes, dass er richtig führt, auch im Auslegen dieser Verse. Wir wollen noch kurz uns überlegen, woher wir kommen aus diesem Kapitel 17. Wir haben ja viel vom Herrn Jesus gehört über den wahren Glauben und darüber, wie die Haltung eines Menschen ist, bei dem der wahre Glaube zu finden ist. Und damit auch über das allergrößte Übel des Menschen, das furchtbarste Übel, die größte Sünde, der Stolz, der Hochmut. Das Bild vom Maulbeerbaum ist ein sehr treffendes Bild, weil es stellt das dar, was unter unserer Oberfläche wirklich ist, das unter unserer Fassade, das, was man sieht, was im Wesen des Menschen so tief verankert ist, dieses feinst verästelte, vernetzte System, wie das Wurzelsystem des Maulbeerbaumes. Als diese Ursünde, dieses Urproblem des Stolz, Hochmut. Und wir haben diese herrliche Sicht gesehen oder Möglichkeit, es ist möglich. Der Senfkornglaube, nicht der riesengroße Glaube, der Senfkornglaube kann diesen Maulbeerbaum entwurzeln. Das ist der Glaube, der getrieben ist durch die göttliche Kraft, nicht durch unsere Kraft. Aber es kommt so entscheidend auf die Haltung an. Drum war das so wichtig, der Senfkornglaube, der macht sich nämlich selber klein. eben wie ein Senfkorn. Klein und demütigt sich, erniedrigt sich. Das ist Grundlage jeglicher Gottesbeziehung. Alles andere führt nicht in die Nähe des Herrn und in das geistliche Wachstum. Der Senfkornglaube, der sich demütigt, sich selbst erniedrigt, wie die unnützen Knechte, wie die Knechte dieses Herrn gesagt haben, wir sind unnütze Knechte. Wir haben getan oder wir tun, was wir schuldig sind unserem Gott. Wir sind unwichtig. Er allein ist im Zentrum. Die moderne Christenheit hat das umgedreht. Der Mensch ist im Zentrum. Gott ist der Dienstleister. Aber der Mensch ist im Zentrum. Das führt in die Irre, ihr Lieben, das führt in die, direkt in die Babylonkirche. Der Weg, den die Christenheit heute geht. Der Senfkornglaube erniedrigt sich selbst und wird von Gott erhöht. Er hört und erhöht. Der Senfkornglaube. Oder wir haben gesehen dann bei den 10 Aussätzigen, der rettende Glaube wirft sich auf sein Angesicht zu den Füßen Jesu und ehrt und dankt Gott allein. Ausdruck des rettenden Glaubens, sich demütigen vor Gott, Buße tun, umkehren innerlich, sich abkehren von diesem verästelten Netzwerk des Stolzes in uns Menschen und sich Gott zuwenden, sich demütigen vor ihm und gleichzeitig mit allem Vertrauen ihn ergreifen, seine rettende Hand. Er allein kann uns retten aus der Verlorenheit unseres Hochmutes, das der Hochmut Satans ist, der für ewig verdammt ist. Und jetzt kommen wir zu diesem letzten Teil ab Vers 20. Und da stellen die Pharisäer stellen dem Herrn eine sehr spezifische Frage. Wann kommt das Reich Gottes? Das war ihre Frage. Wann kommt das Reich Gottes? Und als Antwort darauf, der Herr Jesus antwortet ihnen, wenn sie nur Ohren gehabt hätten, sie hätten viele Details erfahren. Der Herr in seiner Gnade antwortet ihnen und predigt damit über das Ende dieser Welt. Und ich bin tief überzeugt, das ist da, wo wir angekommen sind. Wir sind da angekommen. Am Ende dieser Welt. Er predigt über die letzten Tage. Wir könnten sagen, über das Ende der Endzeit. Über den Tag des Herrn hat sehr viel damit zu tun. Und zwar predigt er im Speziellen hier in diesen Versen, an anderen Stellen gibt es noch viele andere Aspekte, aber hier im Speziellen über drei sehr wichtige Ereignisse in der letzten Phase dieser Welt. Er predigt über die Entrückung. Und er predigt über die Drangsal Jakobs, wie sie in Jesaja genannt wird. beziehungsweise über den Auftakt zu dieser schrecklichsten Zeit für das Volk Israel, nämlich die zweite Hälfte der letzten 7 Jahre. Und er predigt über die sichtbare Wiederkunft des Herrn Jesus in der Herrlichkeit Gottes. Wow, was für wichtige Themen. Das sind diese 3 wichtigen Themen, wenn wir von der Zeit reden, in der wir sind, wenn wir von dem Ende der Welt reden. Die Wiederkunft, die Entrückung, dann die Drangsal Jakobs und dann die sichtbare Wiederkunft des Herrn auf dieser Erde. Ich möchte die Verse lesen, Lukas 17, 20 bis 37. Und als er aber von den Pharisäen gefragt wurde, wann das Reich Gottes komme, antwortete er ihnen und sprach: Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Man wird nicht sagen, siehe hier oder siehe dort, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Er sprach aber zu den Jüngern: Es werden Tage kommen, da ihr begehren werdet, einen einzigen der Tage des Menschensohnes zu sehen, und ihr werdet ihn nicht sehen. Und sie werden zu euch sagen: Siehe hier oder siehe dort. Geht nicht hin und lauft ihnen nicht nach. Denn gleich wie der Blitz, der in einer Himmelsgegend erstrahlt, bis zur anderen leuchtet, so wird auch der Sohn des Menschen sein an seinem Tag. Zuvor aber muss er viel leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht. Und wie es in den Tagen Noahs zuging, so wird es auch sein in den Tagen des Menschensohnes. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich verheiraten, bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und vernichtete alle. Ebenso ging es auch in den Tagen Lots zu. Sie aßen, sie tranken, sie kauften und verkauften, sie pflanzten und bauten. An dem Tag aber, als Lot aus Sodom wegging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und vertilgte alle. Gerade so wird es sein an dem Tag, da der Sohn des Menschen geoffenbart wird. Wer an jenem Tag auf dem Dach ist und sein Gerät im Haus hat, der steige nicht hinab, um dasselbe zu holen. Ebenso, wer auf dem Feld ist, der kehre nicht wieder zurück. Gedenkt an Lots Frau. Wer sein Leben zu retten sucht, der wird es verlieren. Und wer es verliert, der wird es erhalten. Ich sage euch, in dieser Nacht werden 2 in einem Bett sein, Der eine wird genommen und der andere zurückgelassen werden. Zwei werden miteinander mahlen. Die eine wird genommen und die andere wird zurückgelassen werden. Zwei werden auf dem Feld sein. Der eine wird genommen und der andere zurückgelassen werden. Und sie antworteten und sprachen zu ihm: Woher? Und er sprach zu ihnen: Wo der Leichnam ist, da sammeln sich die Geier. Vielleicht könnt ihr erahnen, warum ich eine Ehrfurcht habe vor diesem Text. Und doch mit der Weisheit von oben, mit dem Geist Gottes, dürfen wir einzudringen versuchen, weil so viele wichtige Informationen für uns darin verborgen sind. Erinnern wir uns noch einmal daran, dass viele Menschen, die Schrift sagt im Kapitel 12, Tausende zogen mit dem Herrn Jesus seinen Weg nach Jerusalem. Und unter ihnen auch viele hochrangige religiöse Führer und Pharisäer, Schriftgelehrte. Und einerseits nahm ihre Wut auf den Herrn zu, ihre Entschlossenheit, ihn zu töten. Andererseits aber ganz sicher auch ihr Erstaunen darüber, dass er so offensichtlich als Messias zu erkennen war. Es gab nicht mehr zu zweifeln, nicht einen winzigsten kleinen Punkt zum Zweifeln, dass der Messias unter ihnen war. Denn sie kannten die Schriften und sie kannten sie sehr gut. Und vor allem die Stellen über das Reich Gottes, über den kommenden Messias, das interessierte sie. Ist es anders heute? Es ist gut, wenn uns das interessiert. Aber es wird heute so zu etwas Reißerischem gemacht. Das ist nicht gut. Aber die Prophetie ist so enorm wichtig. Selbst es ist keine Frage der geistlichen Reife. Denn zum Beispiel die Thessalonicher, wo Paulus nur so kurze Zeit war, ein paar wenige Wochen, hat er sie geprägt und gelehrt. Und ein absoluter Schwerpunkt war offensichtlich die Lehre über die letzten Dinge. Lesen wir dann, wenn er ihnen das schreibt: Ihr erinnert euch, dass ich euch das gesagt habe. Diesen ganz jungen, im Glauben jungen Christen hat er schwerpunktmäßig über die letzten Dinge gelehrt. Erstaunlich. Und so stellten, oder vielleicht möchte ich das zuerst noch sagen, also ihre Wut auf ihn nahm zu, aber gleichzeitig auch das Erkennen, das Erahnen, er ist der Messias. Und sie wussten, dass der Messias das Reich Gottes aufrichten würde. Zu Genüge bezeugt in den Schriften des Alten Testamentes. Und das bedeutete natürlich logischerweise auch, dass der Messias die Besatzung, die römische Besatzung vertreiben würde. Und unter diesem Aspekt fragen sie ihn: Wann kommt das Reich Gottes? Und diese Frage die seit es die prophetischen Schriften überhaupt gibt, diese Frage wird ja immer und immer wieder gestellt. Sie wurde auch von den Jüngern gestellt. Und auch von den Bibellesern der letzten 2000 Jahre. Wann kommt das Reich Gottes? Und alles, was damit zusammenhängt, wurde vielleicht nicht immer so formuliert. Wann kommt der Messias? Wann kommt der Messias zurück? Es ist alles dieselbe Frage. Ich lese noch einmal Vers 20, 21. Als er aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann das Reich Gottes komme, antwortete er ihnen und sprach: Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Man wird nicht sagen, hier können wir der Verständnis halber ein Können noch einsetzen, man wird nicht sagen können, siehe hier oder siehe dort. Denn siehe, das ist das dritte Siehe, siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Zusammen mit einigen Stellen aus dem Alten Testament gibt uns die Prophetie des Neuen Testamentes sehr viele Hinweise auf dieses Wann. Sehr viele Hinweise. Aber den genauen Zeitpunkt nennt sie uns nicht. Diesen einen entscheidenden Zeitpunkt, einzig der Vater im Himmel weiß ihn. Schlagen wir doch kurz auf Matthäus 24, 36. Matthäus 24, 36. Um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand. Auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater. Und dann geht es weiter mit der Parallele zu Lukas 17, wie es aber in den Tagen Noahs war und so weiter. Und hier muss ich jetzt etwas vorgreifen, weil dieser Tag so wichtig ist, der Tag des Herrn. Wir müssen dann zusammenbringen, was alles dazugehören muss zum Tag des Herrn. Und da gibt es natürlich auch verschiedene Meinungen. Aber ich versuche es einfach so zu nehmen, wie es die Schrift sagt und dass die verschiedenen Aussagen dazu zusammenpassen. Um jenen Tag aber und die Stunde. Ganz sicher ist der Tag des Herrn gemeint. Und der Tag des Herrn ist ja eine Phase. Der ist schon vor Jahrtausenden, was könnten wir sagen, angekündigt worden im Alten Testament. Der Tag des Herrn. Und es hat immer mit Gericht zu tun. Der Inhalt des Tages des Herrn ist nicht nur Gericht, aber es ist das Zentrale daran. Der Tag des Zornes Gottes über diese Welt. Es ist auch der Tag des Christus. Ich bin überzeugt, da gibt es keinen großen Unterschied vom Tag des Christus zum Tag des Herrn und Tag des Zornes Gottes. Und nun sagen viele, ja, die Entrückung, die hat mit dem Tag des Herrn nichts zu tun. Die gehört noch nicht dazu. Und ich stimme überein, ich glaube das auch. Und doch hat die Entrückung sehr viel damit zu tun. Weil die Entrückung wie den Knopf löst. wie denn Auslöser gibt, dass der Tag des Herrn kommt. Die Entrückung ist das, wovon der Herr hier spricht. Dessen Zeitpunkt niemand weiß. Nämlich der Beginn des Tages, das, was dann zum Beginn des Tages des Herrn führen wird. Auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater. Ganz nebenbei bemerkt, weiß Christus um diesen Zeitpunkt? Ja, ich bin überzeugt, ja. Wusste der Sohn des Menschen, Christus im menschlichen Leib auf der Erde hier, wusste er um diesen Zeitpunkt? Nein. Ich bin ganz sicher, dass der erhöhte Herr im Thron Gottes zusammen mit dem Vater jetzt um diesen Zeitpunkt weiß. Das ist meine feste Überzeugung, ganz nebenbei bemerkt. Die Pharisäer, wenn wir jetzt wieder zurückkehren zu Lukas 17, die Pharisäer meinten, wenn sie fragten, wann wird das Reich Gottes kommen? Was meinten sie? Das ist ganz eindeutig. Sie können nichts anderes gemeint haben, als das, wovon die Schriften des Alten Testamentes sprechen. Sie meinten das zukünftige Reich Gottes auf dieser Erde. Was ist Reich Gottes? Reich Gottes ist alles, wo Gott allein die Herrschaft hat, das Sagen hat, wo sich alles ihm unterwirft und ihm gehorcht. Das ist Reich Gottes. Und die Pharisäer haben das sehr wohl verstanden und sie meinten, das kommende, sichtbare, zukünftige Reich Gottes auf dieser Erde. Und sie wussten, dass es gleichzeitig das Reich des Messias war, von dem die Propheten so viel geredet hatten. Wo Israel und ihr Messias im Zentrum sein werden auf dieser Erde. Damit rechneten sie. Wo Israel und ihr Messias über allen anderen Völkern sein wird. Wo die Menschen wieder mehrere hundert Jahre alt werden. Das wussten sie alles. Das wird sein im Reich des Messias. Wo Wolf und Lamm einträchtig zusammen weiden werden. Und der Löwe mit dem Rind Stroh fressen wird. Sie wussten sehr genau Auskunft über das kommende Reich, weil die Schrift so detailliert berichtet. Die Propheten des Alten Testamentes, sie weissagten von der Endzeit, von der allerletzten Zeit dieser Menschheitsgeschichte. Sie weissagten vom Messias und seinem Reich. Aber sie weissagten auch von den neuen Himmeln und der neuen Erde. Aber einiges wurde ihnen noch nicht gezeigt. Einiges wurde ihnen nicht offenbart. Das ist das, von welchem Petrus dann spricht. Wie waren sie, kommt mir nur das Mundartwort, gwundrig in den Sinn. Wie waren sie gespannt darauf, was da noch fehlte, wollten hineinblicken in das, was wir heute alles wissen dürfen. Vieles wurde ihnen noch nicht gezeigt, nämlich, dass zwischen dem Messias als dem von den Menschen verachteten Knecht Gottes, wenn wir an Jesaja 53 denken, und dem Messias als Herrscher der Herrlichkeit über die ganze Erde, dass dazwischen eine lange Zeit sein wird, wo der Messias von der Erde wieder abwesend sein wird. Keine Ahnung hatten sie davon. Das wussten sie nicht. Das heißt, dass der Messias als Knecht kommen wird, um Gottes Auftrag zu erfüllen und dann zu Gott zurückkehren wird, um wiederzukommen in der Herrlichkeit, in der Lichtherrlichkeit Gottes, in der Shechina-Herrlichkeit, wird er zurückkehren. Wir haben darüber einen Vers gelesen, wie das sein wird. Um wieder zurückzukehren und das sichtbare Reich Gottes auf dieser Erde aufzurichten. War vorher auch schon ein bisschen sichtbares Reich Gottes auf dieser Erde. Weil die Menschen sich das so wünschen, das aufrichten zu können. Nicht ein Hauch. Nichts davon. Alles nur Fake, Reich Gottes. Alles nur Täuschung, esoterische, satanische Täuschung. Erst recht wussten die alttestamentlichen Propheten noch nichts davon, dass auch diese Wiederkunft Christi in zwei Schritten erfolgen wird. Erst recht wussten sie nichts von solchen, in Anführungsstrichen, Details, so wichtige Punkte. In zwei Schritten wird er wiederkommen. Er wird unsichtbar für diese Welt wiederkommen bis in die Wolken zur Entrückung der Gläubigen. Und er wird sichtbar für diese Welt wiederkommen mit den Wolken des Himmels. In Herrlichkeit und Macht. Und auch erkannten sie noch nicht, dass auch das messianische Reich, beziehungsweise das zukünftige sichtbare Reich Gottes auf dieser Erde aus zwei Phasen bestehen wird. Aus dem tausendjährigen Reich. Darüber wussten sie sehr viel. Aus dem tausendjährigen Reich auf der alten Erde. Allerdings bereits umgestalteten Erde. Wolf und Lamm zusammen spielen. Zion wird der höchste Berg sein. Bereits umgestalteten Erde. Offenbarung 20, 1 bis 7, kurz davon spricht. Und die zweite Phase, diese erste Phase wird überleiten mit gewissen dazwischenliegenden Ereignissen, wird überleiten in die zweite Phase des Reiches Gottes. Und jetzt kommt das Allerwichtigste. Auf der Erde. Auf der Erde. Nämlich, die zweite Phase ist die Ewigkeit auf der neuen Erde. Offenbarung 21, 1 bis 22, 5. So wichtig, dass wir das realisieren. Die Ewigkeit beim Herrn wird nicht im Himmel sein. Sie wird nicht im Himmel sein. Sondern auf der Erde. Beziehungsweise wir können es auch anders ausdrücken. Der Himmel, an den wir oft denken, wenn wir den Ausdruck hören, wie wird es im Himmel sein? Der Himmel wird auf der Erde sein. Unfassbar. Versteht ihr das Gleichnis? Matthäus 13, ich glaube es ist Vers 43 oder ebenso, wo das ganze Heilsplan Gottes in der Nussschale eines einzigen Verses dargestellt wird. Das Gleichnis vom Schatz im Acker, das der Herr fand und er ging wieder zurück und verbarg es. Und am Schluss ist dieser Schatz, kommt er zurück und dieser Schatz ist im Zentrum. Und alles ist auf dieser Erde, auf dieser Erde. Die Zukunft gehört der Erde. Aber es wird eine völlig neue Erde sein, schlussendlich. In der zweiten Phase des messianischen Reiches, des Reiches Gottes in der Ewigkeit. Und der Himmel, das neue Jerusalem, wird aus dem Himmel herabkommen, auf diese Erde. Das sind herrliche, tiefe, geistliche Wahrheiten. Das Zentrum des Handelns Gottes wird in alle Ewigkeit die Erde sein. Wow. Die Erde wird es sein. Und sie sahen auch nicht das Weltgericht und Weltuntergang zwischen diesen zwei Phasen des Reiches Gottes sein wird. Auf der erneuerten, aber doch alten Erde, tausendjährige Reich, und zwischen der Ewigkeit. Dort wird das Weltgericht, der Weltuntergang sein, welcher in einen neuen Himmel und eine neue Erde münden wird. Welchen geistlichen Reichtum dürfen wir haben mit dem vollkommenen Wort Gottes? Versteht ihr jetzt, warum 1. Korinther 13, was so ein tiefes Wort ist, wenn dort steht, wenn aber das Vollkommene da sein wird? Bei Paulus war es noch nicht da. Wir sind besser dran als diese geliebten, herrlichen Geschwister der allerersten Gemeinde. Wesentlich besser versorgt mit der himmlischen Botschaft. Wenn aber das Vollkommene da sein wird, dann wird aufhören Prophetie, Zungenrede, die Neuerkenntnis. Ist klar. Es ist alles da zu unserer freien Verfügung. Ja, die Propheten des Alten Testamentes meinten genau das. Davon spricht Petrus. Wie wünschten sie sich? Sie hätten all das Wissen, das einmal da sein wird. Sie haben das angetönt, gesagt, dass einmal ein großes Wissen da sein wird. Und wir gehören zu der Generation der allerletzten Zeit, in der Endzeit. Und wir haben das ganze vollkommene Wissen, Erkenntnis, die Gott den Menschen gibt. Wir haben das Vorrecht, jetzt auch vom Herrn selber hier die wichtigsten prophetischen Ereignisse beschrieben zu bekommen. Ich habe gesagt, diese drei Hauptthemen, die er anspricht in diesen Versen. Die zwei Phasen seiner Wiederkunft, nämlich die Entrückung und die für diese Welt sichtbare Wiederkunft in Herrlichkeit und eben der Auftakt zur schlimmsten Judenverfolgung und Vernichtung der ganzen Geschichte dieses Volkes. Das ist ein dramatischer Zeitpunkt. Und viel wird davon gesprochen im Alten Testament. Viel Prophetie bezieht sich nur auf diese Tatsache. Und es wird schrecklich sein. Und wer meint, wie die Frau Lots, sie könne doch noch zurückschauen, wenn es losbricht, und noch etwas retten, wird sein Leben verlieren von den Juden. Darum wird es sehr weise sein, nicht mal mehr ins Haus zu gehen, wenn man auf der Terrasse auf dem Dach ist, sondern zu fliehen. Und Gott wird einen Weg bereiten für die Flucht in die Wüste. Es wird ein dramatischer Zeitpunkt sein. Und jetzt merken wir, da greife ich jetzt ein bisschen vor, wie viele große prophetische Ereignisse, viele, viele, immer eine Doppelerfüllung haben. Weil das ist schon einmal passiert. Dass sie nicht mehr, dass sie nur noch fliehen sollten. Dort, was dann zum Zerstörung des Tempels im Jahre 70 geführt hat. Und wo ein Blutbad unter den Juden angerichtet wurde. Und wenige entflohen. Und der Herr hat ihnen gesagt, betet, dass es nicht in den Winter falle. Oder meint, betet, dass es im Winter sein wird, weil dann die Bäche kein Wasser haben. Dass sie fliehen können. Und wehe den Schwangeren. Das war die Vorerfüllung. Aber es war noch nicht die Enderfüllung. Die Enderfüllung wird erst kommen. Auch da sehen nur so nebenbei die zwei Säulen, die immer wieder vorkommen. Mit zwei Zeugen bestätigt der Herr die Wahrheit seiner Prophetien. Ist das nicht erstaunlich? Stellt euch vor, diese Welt müsste Prophetien herausgeben. Und wir schauen, wer ist am besten, wer trifft es am besten. Aber es genügt nicht, nur so ungefähr zu treffen. Man muss es auch noch zweimal genauso treffen. Puh, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mensch sich das ausdenken kann, die gibt es nicht, nur nicht. Was für ein Gott. Ja, jetzt ist die Zeit davongeeilt. Vielleicht mache ich noch kurz einen Abschluss. Wir sehen ja in diesen Stellen, Parallelstellen, Lukas 21 ist eine, wo er noch einmal darauf zu sprechen kommt. Und natürlich die bekannte Ölbergrede, Matthäus 24. Auch dort sehen wir ja, dass die Jünger genau diese Frage stellen. Herr, wann wird das sein? Und was wird das Zeichen davon sein? Wie wird es sich ankündigen? Und die Antwort des Herrn hier zu den Pharisäern, die ihn gefragt haben, wann kommt das Reich Gottes? Diese Antwort ist sehr wichtig und sie ist unmissverständlich. Und trotzdem wollen so viele moderne Christen die Antwort nicht hören, nicht für wahr halten, nicht glauben. Das sichtbare Reich Gottes wird sich nicht beobachtbar entwickeln. Es wird sich nicht so langsam beobachtbar entwickeln auf dieser Erde. Und es wird nicht einzelne Bereiche oder Orte geben auf dieser Erde, von denen man sagen könnte, kommt, hier ist bereits Reich Gottes angebrochen. Puh, großer Irrtum, große Verführung, lauft nicht hin. Und doch werden Verführer und von Emotionen getriebene Pseudochristen genau das sagen. Siehe, hier ist es. Siehe, dort ist es. Wir leben mitten in dieser Theologie und merken es nicht. Viele merken es gar nicht mehr. Diese Theologie, diese große Welle der sogenannten Reich-Gottes-Theologie, die in den letzten 50 Jahren alle Strömungen in der Christenheit durchsäuert hat, jede Couleur, Charismatik, Neoevangelikalismus, reformatorische Theologie, sei es was auch immer, die neue Missiologie, das soziale Evangelium. Es geht alles nur darum. Und warum ist das so? Weil der Mensch im Zentrum ist. Menschenzentriert. Der Mensch richtet das Reich Gottes selber auf. Meint er. Er braucht den wahren Messias nicht wirklich. Und was ist das Endziel davon? Babylon. Den Thron Gottes erreichen. Schlussendlich macht er sich selber zu Gott und richtet sein Reich auf. Das ist die ausgereifte Kirche Babylon. Und dann sagt der Herr Jesus den Pharisäern, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Der König des Reiches stand in Person vor ihnen. Und damit war in diesem Moment auch das Reich Gottes sichtbar mitten unter ihnen. Das stimmt. Nur waren sie weit davon entfernt, dies anzuerkennen, diese Leute. Sie hätten es erkennen können und haben es vielleicht auch erkannt. Das Reich Gottes ist mitten unter euch, in der Person Jesu Christi. Das ist völlig egal, dass er in der Phase des verworfenen Knechtes vor ihnen stand. Das ändert kein bisschen daran, dass er der Sohn Gottes war vor ihnen. Der Sohn in aller Ewigkeit. König aller Könige, Herr aller Herren, der alle Macht hat. Das ändert nichts daran, nur weil er in Knechtsgestalt verhüllt in der Herrlichkeit vor ihnen stand. Das Reich Gottes war mitten unter ihnen. Und hier muss ich auch darauf hinweisen, es gibt eine schreckliche Fehlübersetzung dieser Stelle. Das griechische Wort mitten unter heißt entos. Und jetzt gibt es doch tatsächlich Bibelübersetzungen, die hier schreiben, denn das Reich Gottes ist in euch. Ihr Pharisäer. Selbst die King James Version macht das. Sie macht dann eine Fußnote oder amongst you. Das ist eine schreckliche Fehlleitung. Nein, das hat der Herr nicht gemeint, dass das Reich Gottes in den Pharisäern sei. Aber es war in seiner Person mitten unter ihm. Das ist doch eine ziemlich andere Bedeutung. Ich bin froh, dass Schlachter hier so klar und deutlich ist. Aber ich weiß nicht, was die Fußnote soll. Andere Übersetzungen, Doppelpunkt, inwendig in euch. Das ist es eben genau nicht. Dann müsste man noch dazu schreiben. Das kann hier unmöglich passen. Schade. Mit der Verwirrung. Ja, wir wollen das nächste Mal hier weiterfahren. Mein Gebet ist, dass wir durch diese Wahrheiten innerlich gestärkt werden. Es ist so, es ist alles wahr. Es wird sich alles erfüllen. Jeder Buchstabe wird sich erfüllen. Wisst ihr, stellt euch vor, wir können die Zukunft wissen. Kürzlich hat mich jemand das gefragt. Wir haben ja keine Ahnung, was die Zukunft uns bringt. Und ich habe gesagt, laut und deutlich, ich kenne die Zukunft, und zwar detailliert. Und es ist ein geliebter Mensch, wo Prozess ist, das langsam zu verstehen. Wir kennen die Zukunft. Stellt euch vor, jetzt in dieser Zeit. Wir wissen, was los ist in dieser Welt. Wir wissen, vieles wissen wir nicht, aber wir wissen, dass es viel schlimmer, viel weiter fortgeschritten ist, als das, was sie von außen sehen. Diese sich zusammenziehende, dieses römische Tier, das da zerstampft und die ganze Erde frisst, da stehen wir mittendrin, in der Endzeit, wird dieses vierte Tier alles zerstampfen und fressen. Diese Weltregierung von einem ganz kleinen Kreis. Wir sind mittendrin. Es ist weitest fortgeschritten. Die ganze Technologie. Versteht ihr, wenn jedes Mal, wenn Menschen ihr Handy anschauen, nur anschauen, seien es Kinder, sei es irgendwer, verdient die Big Tech daran. Und Geld bedeutet Macht, Machtkonzentration. Und sie wollen nur eines, Macht. Und warum? Und sie haben etwas gemerkt. Mit dem Social Distancing explodieren ihre Einkünfte. Meint ihr, es sei das geringste Interesse vorhanden, irgendetwas an unserem jetzigen Zustand zu ändern? Nein, noch schlimmer machen. Wenn die Kinder nicht in die Schule können, explodieren die Einkommen von Nintendo. Wir sind weit, weit fortgeschritten. Aber wir erheben unsere Häupter und freuen uns, denn das nächste, sehr, sehr nahe Ereignis wird das Kommen Jesu in den Wolken sein, um uns zu holen, zu entrücken. Die moderne Christenheit spottet darüber, aber wir nicht. Wir freuen uns auf die Wiederkunft des Herrn, wo er uns heimholen wird. Und wir werden für immer beim Herrn sein. Stärken wir einander mit dieser Aussicht. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, Herr Jesus, wir danken dir, dass du der Sieger bist. Sieger über Hölle, Tod und Teufel. Und du hast alle Werke Satans zerstört, besiegt. Und er hat noch eine kleine Zeit, aber wir dürfen ganz nahe bei dir sein. Und so sagt auch Petrus, so unterwerft euch nun Gott. Und der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingt. Ihr aber seid fest, steht fest im Glauben. Und da sind wir sicher in aller Ewigkeit. Wir danken dir, Herr Jesus. Wir danken dir, dass du ein jedes stärkst und auf dich blicken lässt. Herr, du sagst uns nicht, dass wir uns fürchten sollen von dem, was kommt, sondern du sagst uns, fürchtet euch nicht. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich werde euch erquicken. Wir danken dir, treuer Herr, dass du dieser herrliche, lebendige Gott bist, der uns jetzt auch weiterführt in diesen Tag, in die kommende Woche, Herr, dass du mit uns gehst und uns aufmerksam machst, dass wir aufmerksam sind auf deinen Willen, nicht auf das, was in der Welt passiert in erster Linie, sondern aufmerksam, suchend nach deinem Willen, Herr, um ihn zu tun. Hilf uns, deinen Willen zu tun. Amen.
Ja, danke vielmals für das Wort, das wir hören dürfen. Es ist sehr gut, wenn wir darüber nachdenken, wenn wir uns damit beschäftigen, was passieren wird. Es ist gut, wenn wir es persönlich machen, aber auch, dass wir noch mehr auch hier in der Gemeinde hören werden. Und es ist auch gut, was wir gerade am Schluss gehört haben. Es sind viele schwere Lehren. Und gleichzeitig sind es Lehren, ja, die uns die Freude machen sollen, die uns die Freude wecken. Auch im Hinblick auf das, was passieren wird. Und wenn wir über die Zukunft nachdenken, ist mir einfach auch ein Vers wichtig aus Matthäus 24, Vers 44, den ich uns noch möchte vorlesen. Matthäus 24, Vers 44, dort steht: Darum seid auch ihr bereit, denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Ja, möge die Auseinandersetzung mit diesen Themen dazu dienen, dass wir parat sind, dass wir uns vorbereiten, dass wir unser Leben ordnen, auf den Herr Jesus ausrichtet, dass wir jetzt schon gerne in der Gemeinschaft mit dem Herr Jesus sind. Die Ewigkeit wird auszeichnen, Gemeinschaft mit dem Herr Jesus, dort sein, wo er ist. Die beste Vorbereitung ist, wenn wir jetzt dort sind, wo er ist. Ja, ich lese noch aus Offenbarung 22 ein paar Verse. Offenbarung 22, Vers 12 bis 14. Und siehe, ich komme bald, und mein Lohn mit mir, um einem jeden so zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Glückselig sind, die seine Gebote tun, damit sie Anrecht haben an dem Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen können. Und dann noch Vers 20 und 21. Es spricht, der dies bezeugt. Ja, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Ja, Herr Jesus, wir danken dir vielmals für das, was wir am heutigen Morgen haben dürfen hören, für die wunderbare Lehre, auch gerade was die Zukunft betrifft. Danke für dein Wort, wo wir alles dürfen drin haben, alles dürfen wissen, was noch passieren wird. Ja, wir dürfen die Zukunft kennen und da sind wir dir dankbar, dass du so uns offenbart hast, auch für die herrliche Lehre, dass wir einmal dort werden sein, wo du bist. Danke, dürfen wir uns freuen darauf, auf den Moment, wo wir dein Angesicht sehen dürfen. Danke vielmals, ja, dass du uns die Zuversicht gibst, auch gerade in schwierigen Zeiten, dass wir uns immer wieder daran ausrichten können. Das ist nicht das Letzte. Das Letzte wirst du siegen und das Letzte dürfen wir in deiner Gegenwart sein. Ja, ich möchte dich bitten, dass die Lehre uns auch stärken darf, uns Mut machen in unserem Alltag, dass wir uns auch vorfreuen auf das, was noch kommen wird. Und vor allem möchte ich dich auch bitten, dass wir uns vorbereiten können. Dass wir jetzt schon einfach gern in deiner Gegenwart Zeit verbringen. Dass wir jetzt unser Leben ordnen, unsere Prioritäten richtig setzen. Dass wir jetzt auch immer wieder uns reinigen, indem wir unsere Sünden bekennen, zu dir bringen und auch dürfen deine Vergebung empfangen. Ja, hilf uns, dass wir parat sein dürfen. Wir wollen bitten, um dein baldiges Wiederkommen. Ja, und ich bitte dich auch, um dein Mitkommen in die Woche mit jedem Einzelnen, um Stärkung am inneren Mensch, um Ermutigung, um den Blick auf dich in allem, was uns erwarten wird. Wir wollen auch unsere Kinder deinem Schutz und deinem Segen anbefehlen. Wir wollen bitten, dass sie dich erkennen dürfen, dass sie dich Liebe bekommen dürfen, dass sie sehen können, dass du sie zuerst geliebt hast und dass ihre Antwort sein darf, dass sie dich auch lieb haben. Amen. Amen. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag und sind Gott befohlen.